Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unserem Persönlich-Komm-Podcast. Grosse Themen von der Woche, natürlich Olympische Spiele. Bei uns ist der Christian Becker, Redaktionsleiter von Persönlich-Komm. Ja, was ist dein Lust und Frust oder Good News, Bad News für die Woche gewesen?
Ja, Good News habe ich eigentlich zwei. Das eine ist ja, es hat ja mal geheißen, Journalisten, die äußern sich nicht zu der Halbierungsinitiative. Alle haben irgendwie Angst und jetzt das Wochenende hat es jetzt gerade zwei gegeben. Der NZZ am Sonntag hat der Daniel Foppa geschrieben, bei aller Kritik an der SRG, diese Abrissbirne ist das falsche Mittel. Und in der Schweiz am Wochenende, der Francesco Benini hat geschrieben, Halbierungsinitiative schießt über das Ziel hinaus. Und meine zwei Good News ist noch herzig. Schweiz aktuell ist am Schwarzen See im Friburger Land gewesen. Dort wohnt mein Bruder. Und meine Nichte arbeitet bei Schwarzsee-Tourismus und sie hat schon von Tagen mega begeistert uns geschrieben, ja, Schweizer Fernsehen kommt, Schweizer Fernsehen kommt. Und ich habe dann auch geschaut und für mich das Schöne war, der Moderator, der Pascal Schmitz, der unten, also er hat im Studio moderiert und ist auch vor Ort gewesen, weil sie das letzte Stundstück aufgezeichnet haben. Und es war schön zu sehen, ich habe vor 20 Jahren war er beim Radio Zürichsee gewesen, noch als ganz junger Journalist. Und es ist einfach schön zu sehen, wohin sie Leute verschlagen haben und wie gut sie geworden sind. Also der Pascal Schmitz hat es wirklich mega souverän gemacht und meine Mami hat mir dann auch geschrieben, es sei ihre Lieblingsmoderator im Schweiz aktuell. Ja, Bad News ist eigentlich am Sonntagabend mein Mail als Korrektorat gewesen. Ich habe vier Texte geliefert an unser Korrektorat. Einmal die News, dass Jean-Étienne Abbey gestorben ist, dann die Nachruf, dann die News vom Severin Gonings, der gestorben ist, Grossaktionär von der TX Group und Onkologe und sozusagen der Tod vom Kino Corso. Das habe ich aufgelistet, habe es als Korrektor angeschickt. Und dann kommt so zwei, drei Stunden später, der Korrektor ist in Kanada und hat das geschrieben, das war eine traurige Ausgabe heute, nur traurige Artikel. Und ich habe schon beim Abschicken gedacht, es ist irgendwie so eine Kombination, wirklich keine Good News dabei gehabt.
Ja, kann man sagen, Jean-Étienne Abbey hat alle betroffen gemacht. Man hat gewusst schon länger, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Aber was dann wirklich passiert ist, hat man schon gemerkt, durch die Branche durch, ist wie eine Schockstarre gewesen. Ich war dann auch noch beim ADC gewesen, 50 Jahre, in dieser wirklich genialen, du bist ja gewesen und hast darüber geschrieben, in dieser genialen Kopie von der Kronenhalle an der Konradstrasse. Es hat Leute schon noch betroffen gemacht. Jean-Étienne Abbey ist natürlich schon eine von diesen Werbeikonen von der Schweiz. Also das Toni-Joghurt-Glas. Das 40 Jahre später funktioniert das immer noch und die Leute sind, obwohl es ja Toni in dieser Form nicht mehr gibt, wird irgendwie mit dem Namen Jean-Étienne Abbey in Verbindung gebracht. Also ich war wirklich einer der Grossen gewesen. Und muss ehrlich sagen, mich hat es auch betroffen gemacht. Sein Bruder hat mich dann informiert am Freitag und wir haben im nächsten persönlichen Heft seinen letzten persönlichen Nachruf vom Jean-Étienne Abbey, den er geschrieben hat, noch fürs Persönliche. Und
also das hat er explizit, ja, das ist eine Notiz.
Ja, das ist eine Notiz gewesen und das freut mich natürlich irgendwo schon noch an, bei aller Traurigkeit, wie wir sind doch als Verlag und Heft und Magazin und Medium sehr mit ihm verbunden gewesen und haben seinen Werdegang, wo ja immer ein bisschen up and downs und dort, aber immer ist er irgendwie im Mittelpunkt gestanden und wir gewusst, er ist eine Figur oder ist wirklich eine Figur gewesen, haben wir verfolgt und das hat gewisse Verbundenheit gegeben.
Hast du den Text schon gelesen?
Ich habe den Text gelesen, ja, und das ist nochmal das Leben von Jean-Étienne Abbey. Es ist aus einer Zeit auch ein bisschen, was es heute vielleicht gar nicht mehr so gibt. Es ist natürlich die grosse Werberzeit gewesen und sein Credo war ja immer gewesen, ein bisschen grösser denken als gross. Also das ist ja ein bisschen unschweizerisch gewesen, sogar in der Werbestadt Zürich hat er natürlich immer noch Mühe grösser gedacht und hat die Elefantenhochse gemacht an der Oburstrasse, wo der Martin Suter auch noch Aktionär war. Das hat dann nicht so funktioniert. Hat dann auch verschiedene Agenturen gehabt, Abbey und Partner, hat aber immer gute Werbung gemacht. Oder Mobiliar war auch eine Kampagne gewesen.
Also die Schadenskizze kommen,
genau, kommen aus eigentlich aus, Kopf. Ja, nicht aus seinem Kopf, aber aus seinem Team raus, oder? Und ja. Er ist natürlich ein genialer Moderator gewesen und hat dann schon erkannt, was könnte funktionieren und nicht. Und er ist dann natürlich mit dem Freddy Goliou zusammen jahrzehntelang Chef oder Kreativchef von der Publicis und hat das zu der grössten und wichtigsten Agentur von selberer Zeit gemacht und das ist natürlich sein grosses Verdienst.
Du hast jetzt seinen Text redigiert, der kommt jetzt in der nächsten Print-Ausgabe. Wie ist es, wenn man einen Text redigiert von jemandem, der es geschrieben hat, der es aber mittlerweile gar nicht mehr gibt?
Ja, es ist einfach nochmal das Fazit, oder? Und er zieht nochmal Bilanz über sein Leben. Wann er, ist eigentlich ein positiver Text, den er hätte erleben dürfen. Ist auch eine gewisse Dankbarkeit oder sehr grosse Dankbarkeit, was da passiert ist in diesen Jahren, und er schaut einfach nochmal auf seine grossen Stationen zurück. Also von dem her, aber mich hat eben fast noch interessanter gefunden, neben all dem, was das bewegt hat bei vielen Leuten, bei jungen Werberinnen und Werbern, jetzt an dem Anlass 50 Jahre, man hat Jean-Étienne Abbey als Figur schon kennt und man hat auch gespürt, da ist irgendwo eine Ära, wo zu Ende gegangen ist. Was mich ein bisschen überrascht hat, und das ist vielleicht jetzt ein gewisser Frust, es ist von keiner Zürcher Zeitung aufgegriffen worden. Weder der Tagi noch die NZZ hat bis heute, oder der Blick oder die Ringepresse, hat heute über den Tod von Jean-Étienne Abbey geschrieben. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass man ihn nicht mehr so kennt hat, oder die heute am Drücker sind, dass die Werbung vielleicht nicht mehr die Bedeutung hatte, wie sie hatte. Also er war ja eigentlich der erste Popstar von der Branche, oder? Also ich habe so alte Ausschnitte jetzt angeschaut, im SRF-Archiv, das ist ja schön, dass das gibt, wo er im Karussell zum Beispiel gekommen ist. Also er war einer gewesen, der über Branchen heraus bekannt war, und darum hat es mich ein bisschen verwundert, dass das in den anderen Medien bis jetzt noch nicht abgehandelt worden ist.
Hast du auch eine gute News gehabt, diese Woche, letzte Woche?
Ja, Good News war ADC, muss ich sagen, 50 Jahre ADC. Ich habe gefunden, es ist stilgerecht, wie sie das gefeiert haben. In der Kronahallen-Kopie mit einem Augenzwinkern, oder? Wir wissen ja, 10. Januar 1976 ist ja ein magisches Datum, ist der ADC in der Kronahalle gegründet worden. Und sie haben eigentlich einen Pop-Up genommen an der Konradstrasse und haben das an 3 Übungen angeführt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und es war auch ein bisschen ein Wiedersehen gewesen mit den alten Werbeikonen. Und ich hatte das Glück gehabt, da möchte ich mich beim ADC bedanken, dass ich auch an den Ehrentisch am Samstagabend, wo alle die Theo Butz Gründer waren, Peter Lesch, Michael Konrad, der bei uns auch im Podcast war, Walter Bosch, ehemaliger ADC-Präsident, die sind alle an dem Tisch gesessen. Und das war schon etwas Spezielles gewesen. Es hat ein Foto gegeben, hat jemand gemacht, ein Foto. Und sind natürlich schon, und ich gehöre ja dazu, die alten weißen Männer gewesen, die mit dieser Branche eine gewisse Verbundenheit
haben. Und trotzdem bist du mal für einen wirklich der Jüngste gewesen,
ja, vermutlich. Ja, ich war der Jüngste gewesen. Neben mir ist der Alberto Venzago gewesen, der ist ein bisschen älter als ich. Der Peter Felser, der, wenn man sich erinnert, Felser Spielmann, auch eine sehr grosse Agentur, ist, glaube ich, ein Jahr älter. Also von dem her bin ich, glaube ich, wirklich der Jüngste gewesen. Ja, und das Zweite, was ich noch faszinierend gefunden habe, am Dienstag hat sie in der NZZ eine Analyse gehabt über den berühmten Film Melania, den man, glaube ich, in der Schweiz gar nicht anschauen kann. Und alle, oder die deutschen Medien vor allem, haben geschrieben gehabt, das sei ein riesen Flop, nur 7 Leute im Kino, alle legen drauf. Und jetzt stellt sich heraus, plötzlich, dass da der erfolgreichste Doc-Film ist in den letzten 10 Jahren in Amerika. Und manchmal hat man das Gefühl gehabt, dass die Journalisten schon das schreiben, was sie eigentlich möchten gerne lesen. Wir haben das schon erlebt beim Trump 2016, wo er Präsident geworden ist. Die Journalisten in Europa oder in New York haben gesagt, keine Chance, der wird nie Präsident. Und dann ist er eben gleich geworden. Und es zeigt ja, Amerika ticket manchmal gleich ein bisschen anders, wie wir hier in Europa glauben. Und das ist ja meine alte These. Man muss vor Ort gehen, um irgendwie die Stimmung können aufzugen. Anderes Thema, da kann ich ein bisschen näher als Amerika, sind die Olympischen Spiele. Man sagt nicht Olympiade, man sagt Olympische Spiele.
Genau, die Olympiade ist der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen.
Genau, ja. Da haben wir auch gelernt als ältere Herren. Eben, die Olympischen Spiele finden relativ näher von der Schweiz statt. In Italien, grosses mediales Interesse. Diese Woche geht es los. Christian, du hast ein bisschen recherchiert zu dem.
Ja, die Zahlen sind wie immer natürlich sehr beeindruckend bei solchen Riesenanlässen. Also für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina werden insgesamt 11'000 akkreditierte Medienschaffende erwartet. Und das teilt sich auf 8'000 Mitarbeitende von Rundfunkanstalten und 3'000 Journalistinnen, Journalisten und Fotografen. Diese Zahl ist strikt begrenzt von diesen 3'000. Also man lässt gar nicht mehr zu. 11'000, ja, das ist deutlich weniger als bei Sommerspielen. Also zu Paris letztes Jahr sind über 24'000 dort gewesen, aber für Winterspiel ist das durchaus im üblichen Rahmen. Sochi 2014 sind es 14'000 Medienschaffende gewesen und Peking 2022 knapp 10'000, aber das sind noch so Nachwirkungen von der Corona-Pandemie gewesen. Darum hat man dort noch so gewisse Einschränkungen gehabt. Die zentrale Schaltstelle für all die Medienschaffenden ist in Mailand, also dort ist das Pressezentrum und auch das Broadcast Center ist untergebracht, wo allein 20 grosse Fernsehstationen ihre Studios untergebracht haben.
Also Olympische Spiele im Winter sind ja immer Schweizer Spiele. Also da erhofft man sich, oder die ganze Nation erhofft sich meistens zu Recht sehr, sehr viel. Oder Matchspiele könnten es werden. Also das ist ja die Hoffnung eigentlich von jedem ein bisschen. Vielleicht können wir mal ganz kurz durch, was die einzelnen Medien machen. Du hast auch recherchiert. SRF, Kiesten, Blick, CA Media, NZZ, 20 Minuten und Tamedia.
Also eigentlich die Lorbeeren gehören Sandra Porsche. Sie hat die Geschichte aufgeleist, sie hat recherchiert. Ich will jetzt dann noch die ganzen Zahlen auswerten und zusammenfassen, aber man kann schon mal sagen, also der grösste Brocken kommt vom SRF. Die entsendet 40 Mitarbeitende auf Italien, hauptsächlich Journalistinnen, Journalisten und Experten. Das entspricht etwa am Schnitt von der letzten Winterspiele. Und die SRG-Sender, die arbeiten überregional zusammen. Also Technik, Organisation werden für RDS, RSI, RTR und SRF gemeinsam erledigt. Studio steht in Cortina, moderiert von der Anne Pfetscherin und dem Sascha Rufer. Und spannend finde ich noch, dank Remote Production werde aus Zürich, Genf und Lugano kommt die SRG ohne Übertragungswagen aus vor Ort. Das finde ich noch einen spannenden Fakt. Also es sind zwar Studien vor Ort, aber die Regie, die hockt in der Schweiz. Und SRF berichtet dann an allen 16 Tagen live auf Fernsehen, Radio Online und Social Media.
Ich glaube, es ist auch noch interessant. Vor der Halbierungsinitiative hat die SRG noch mal zeigen, was wirklich könnte. Da könnte natürlich das Abstimmungsresultat schon noch zugunsten von der SRG bewirken, weil da machen sie wirklich sehr einen guten Job. Wer ist am meisten vertreten von den privaten Medienhäusern?
Vielleicht einmal noch übergeordnet Nachrichtenagentur Kiesnessia. Die schickt 8 Leute auf Italien, 4 Fotografen, 4 Textjournalisten. Blick Ringe schickt auch 8 Reporterinnen und Reporter auf Italien, darunter 2 Fotografen und eine Videoreporterin. CH Media haben 3 Sportreporter. Sie sind durchgehend vor Ort und berichten für alle Zeitungstitel, Online-Portale und Apps. Für das Newsportal Watson berichtet der Sportjournalist Klaus Zaug während der gesamten Spieldauer aus Italien. Und die regionalen elektronischen Medien, die berichten aus der Schweiz. Die NZZ ist mit je einem Redaktionsmitglied in Bormio Livigno und in Cortina präsent. 20 Minuten schickt 4 Reporter auf Italien, je 2 in Bormio und in Cortina Mailand. Und Tamedia, das wissen wir es nicht. Sie schicken Journalistinnen und Journalisten aus der Deutsch- und Westschweiz, haben aber keine konkrete Zahl genannt.
Also hochinteressant, diese Woche Olympische Spiele, etwas Positives können wir jetzt da vermelden. Wir hoffen natürlich, das Wichtigste ist natürlich die Abfahrt der Männer am Samstag, wo die ganze Schweiz Odermatt ruft, oder die nicht Odermatt rufen, haben sicher einen anderen Schweizer im Fokus.
Es werden auch die schauen, die ja zu der Halbierungsinitiative
stehen. Ja,
alle werden schauen.
Ja, ja. Das ist eigentlich, wenn man sagt ja immer, der doofe Ausdruck, Lagerfeuer. Gibt es das heute überhaupt noch? Du bist ja mehr Pfadi bewandert als
ich. Ich bin nie der Pfadi gewesen, aber ich stelle einfach fest, eigentliche Strassenfeger, wie man es früher erkannt hat, das gibt es heute schon nicht mehr. Und wenn, dann sind es tatsächlich wahrscheinlich Sportübertragungen. Ja. Sogar Sportmuffel wie ich schalten dann mal den Fernseher ein, um mal mitzulegen.
Genau, Olympia-Abfahrt von den Herren. Und dann natürlich auch Olympia-Abfahrt von der Dame. Aber ich glaube, Herren ist noch, eben seit Bernhard Russi, vielleicht noch ein Mühe mehr. Ich glaube, da kann man sogar in der heutigen Zeit sagen, wird am nächsten Samstag sein. Und ich glaube, das wird nochmal eben der berühmte Lagerfeuer-Effekt geben. Sind wir gespannt. Also, besten Dank, Christian Beck.
Du weißt, was unser Podcast und das Turngrüppli von meiner Mutter gemeinsam haben?
Nein.
Beide machen jetzt Pause während der Zürcher Sportferien.
Also, dann nehmen wir das zur Kenntnis, dann sehen wir uns wieder in 2 Wochen.
Der nächste Podcast am 24. Februar.